What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir wollen uns heute über die Finanzierung und Restrukturierung von Infrastrukturprojekten unterhalten. Infrastruktur ist eine Nische, in der aber gewaltige Summen bewegt werden. Mit dem Sondervermögen Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro ist das Thema plötzlich in aller Munde. Das Geld muss ja auch ausgegeben werden. Und aus den 500 Milliarden kann auch viel mehr werden, wenn die Investitionen wie üblich mit Fremdkapital gehebelt werden. Wir wollen uns heute darum mal anschauen, wie Infrastrukturprojekte üblicherweise mit Krediten finanziert werden und was es dabei zu beachten gilt. Dafür habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen, die ich euch gern kurz vorstelle. Beide arbeiten für A&O Sherman und beide sind, das wird euch nicht überraschen, Anwälte. Tom Häseler ist Senior Associate und berät die Strukturierung von Infrastrukturfinanzierungen. Hallo Tom, schön, dass du mit dabei bist.
Hi Bastian, freut mich hier zu sein.
Und wenn die Finanzierung nicht so läuft wie geplant, dann kommt Toms Kollege ins Spiel. Dr. Hauke Sattler ist Partner bei A&O Sherman und spezialisiert auf die finanzielle Restrukturierung. Willkommen in der Runde, Hauke.
Vielen Dank, Bastian. Freut mich sehr, heute Morgen dabei zu sein.
Das geht mir auch so. Hauke, lass uns mal starten. Ich hatte das Sondervermögen eben kurz angesprochen. Vielleicht mal zum Start. Was sind denn die Ziele, die damit verbunden werden?
Also die politischen Ziele, die mit dem geplanten Sondervermögen des Bundes verbunden sind, und da reden wir ja immerhin über 500 Milliarden Euro, sind das bekannte Infrastrukturdefizit in Deutschland zu beheben. Es ist bekannt und inzwischen auch politisch natürlich akzeptiert, dass es notwendige Modernisierung gibt und Instandhaltung nötig sind von bestehender Infrastruktur, Straßen, Brücken, Schienen. Aber wir reden natürlich auch über Digitalisierung, technologische Entwicklung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, die einfach große Investitionen in diesem Bereich erforderlich machen. Und zwar, wie gesagt, zur Bewältigung von Infrastrukturdefiziten, Umsetzung der Energiewende und natürlich allgemeiner Modernisierung Deutschlands und auch Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland.
Dankeschön, Hauke. Tom, aus dem, was Hauke eben alles aufgeführt hat, kann man schon sehen, der Begriff Infrastruktur, der wird mittlerweile doch sehr, sehr weit gefasst. Unter dem Aspekt Infrastrukturfinanzierung, gib uns mal eine Idee. Was fällt denn nach deiner Definition darunter?
Ja, gern. Also ich glaube, das, was gerade schon angesprochen wurde, ist natürlich ein historisches Investitionsprogramm, was da gestartet wurde und wo wir alle hoffentlich dazu beitragen dürfen. Der Begriff Infrastruktur ist in der Tat natürlich sehr, sehr weit. Ja, also ich glaube, wenn man grundlegend damit anfängt, was Infrastruktur beinhaltet, dann ist das letztendlich jede Einrichtung, würde ich sagen, oder Strukturen, die letztendlich unserer Gesellschaft, der Wirtschaft und den Unternehmen unseres Landes ein Fundament bieten, um eigentlich wirtschaftlich tätig zu sein, soziale Interaktion möglich zu machen und auch staatliche Dienstleistungen umsetzen zu können. Und ich für mich unterteile da immer ungefähr in die technische Infrastruktur oder auch in die soziale Infrastruktur. Zu ersteren würde ich grundsätzlich zählen, das, was, glaube ich, bei jedem direkt ungefähr einfällt. Das sind die Verkehrswege, Straße, Schienen, Flughäfen, maritime Häfen. Wir haben die Energieversorgung, die Kraftwerke, Stromnetze. Wir haben das Wasser- und Abwassersystem, Recyclinghöfe, Telekommunikationsnetze, zum Beispiel auch umfasstes Glasfaser, Internet. Wir haben Datencenter und auf der anderen Seite den Komplex der sozialen Infrastruktur. Also das heißt letztendlich jede Bildungseinrichtung, Krankenhäuser, Museen, Theater, Kindergärten. Damit ist, glaube ich, erstmal der große Bogen gespannt für das Thema Infrastrukturfinanzierungen und welche da eigentlich finanziert werden können und auch wurden. Betrifft das eigentlich all die gerade angesprochenen? Das natürlich in ganz verschiedenen Strukturen auf ganz verschiedene Art und Weise und durch ganz verschiedene Parteien letztendlich mit den jeweiligen Interessen, wo es natürlich klar ist, dass jemand, der in ein Kraftwerk investiert, eine ganz andere Idee hat als jemand, der Krankenhäuser baut oder vielleicht auch Schulen. Ja, das ist sozusagen auch die Aufgabenträger sind total unterschiedlich und bieten dadurch eigentlich eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Da sprechen wir gern gleich mal drüber. Das heißt, wir sprechen sowohl über Strukturen, die von Monopolen geprägt sind, als auch von eigentlich ja sehr wettbewerbsintensiven Sektoren.
Ja, absolut. Das Thema Monopol ist genau, wer hat eigentlich für die Daseinsvorsorge zu tragen und wer hat diese umzusetzen, woraus sich natürlich in gewisser Weise sowieso eine gewisse Monopolstellung bzw. Aufgabe ergibt. Und auf der anderen Seite hat man sicherlich eher dem Markt zugewandte Themen, die letztendlich dadurch geprägt sind, wie auch bei zum Beispiel Datencenter, was jetzt natürlich jetzt gerade ein sehr großer Trend ist, da der Markt allein bestimmt durch Angebot und Nachfrage, ob es weniger oder mehr geben soll.
Sind die Investitionen immer langfristig? Das ist ja das, was man typischerweise mit Infrastruktur verbindet. Oder gibt es da auch ganz andere Strukturen?
Ich glaube, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass es sowohl als auch gibt. Ja, also der Bau oder die Investition in zum Beispiel Verkehrswege oder Flughäfen sind natürlich sehr, sehr langfristig. Ja, wir reden sicherlich da von 20 Jahren plus, wohingegen das Thema Datencenter ist zum Beispiel etwas, was wiederum einen kürzeren Horizont hätte, weil einfach auch der technische Fortschritt sicherlich auch einfach sich innerhalb von 5 bis 7 Jahren schon wieder überholt hat und überlegt, aus Investitionssicht, wie lange kann ich eigentlich dieses Projekt wirtschaftlich betreiben, um wieder neu investieren zu müssen und letztendlich vielleicht auch der Zweck des Projekts wegfällt.
Viele unserer Hörer kennen sich gut aus mit Corporate-Finanzierung, vielleicht auch mit Real Estate. Wie grenzen sich Infrastrukturfinanzierungen davon ab?
Ja, also ich glaube, erstmal einmal ist natürlich der größte Unterschied bei Infrastrukturfinanzierungen oftmals, dass sie, wenn es vor allen Dingen Projektfinanzierungen sind, auf einer Einzelprojektbasis sind sie sehr illiquide. Ja, wohin doch Immobilienfinanzierungs- oder Immobilienbereich trotz des illiquiden Assets der Immobilie diese doch deutlich, deutlich schneller gehandelt werden kann. Ja, dass ein Projekt, was jetzt neu gebaut wurde, finanziert wurde, innerhalb von 5 Jahren vielleicht 2-mal den Eigentümer oder den Investor wechselt, ist doch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich.
Dann lass uns doch mal ein bisschen daran teilhaben, welche Finanzierungsstrukturen es im Bereich Infrastruktur gibt. Das ist ja doch eine relativ große Anfrage.
Ja, absolut. Das kommt natürlich ganz auf das eigentliche Asset oder den Sektor an. Ich glaube, wir können unterscheiden in Einzelprojektfinanzierungen, sprich, dass wir ein einzelnes Projekt im Sinne von als Beispiel einen Offshore-Windpark finanzieren, der wird durch ein Konsortium an Investoren mit Eigenkapital ausgestattet und auf der anderen Seite von Konsortium von Banken oder Debt Funds finanziert, um allein dieses Projekt umzusetzen, zu bauen und dann letztendlich zu betreiben. Auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, dass Finanzinvestoren mehrere solche Einzelprojekte haben und angeschoben haben und die auch bereits in Betrieb sind, könnte man sich vorstellen, auch die gesamte Projektgruppe zu finanzieren, was etwas in die Richtung Corporate Finance geht, sprich, das ist dann eher eine Holdco-Finanzierung oder eine Plattformfinanzierung, wo man aus Investorensicht und auch als Fremdkapitalgeber anstatt auf die Einzelprojekte schaut, eher schaut, wie die gesamte Projektgruppe finanziert werden könnte. Und das sind natürlich schon mal zwei deutliche Unterschiede und auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man diese Finanzierungen strukturiert und auch letztendlich das Risikoprofil da letztendlich aufbaut oder beachten muss. Und was wir noch oft sehen derzeit, sind natürlich auch Möglichkeiten, wir nennen es jetzt ein bisschen Crossover-Finanzierungen, wo man vielleicht irgendwie mit verschiedenen Elementen der ganzen Finanzierungsarten, lass es Themen aus der Akquisitionsfinanzierungswelt kommen, Projektfinanzierungswelt. Da vermischen sich zum Teil auch die Elemente und man hat so eine eigene Art von Finanzierung im Sinne von sui generis, wo wir zum Beispiel Themen wie Smart Metering, was jetzt gerade langsam losgeht in Deutschland, wo man überlegt, okay, wie müsste denn eigentlich eine Finanzierung von Smart Metern aussehen? Ist es dann eher vielleicht auch eine Asset-Finanzierung? Hat das einen Projektcharakter, weil die müssen ja trotzdem eingebaut werden in den ganzen Immobilien? Und wie stellt sich eigentlich der Sponsor vor, den zukünftigen Weg zu beschreiten und daher die Überlegung, das von Anfang an so als Plattformfinanzierung aufzubauen? Also das ist oftmals sponsorenseitig getrieben, auch mit der Idee, was sind eigentlich die Pläne für die nächsten Jahre in der jeweiligen Assetklasse?
Okay, das klingt ja spannend. Was sind denn da genau die Elemente, die aus der Akquisitionsfinanzierung in die Infrastrukturfinanzierung klassischer Prägung mit eingeflochten werden?
Ich glaube, das allererste ist natürlich insbesondere die Frage, wie kann ich den Exit vorbereiten. Ja, also ich glaube, dass man früher bei den Themen Projektfinanzierung sich nicht unbedingt als erstes darüber Gedanken gemacht hat, wie die Investition vielleicht auch verkauft werden könnte, sobald sie denn gebaut wurde und in Betrieb ist. Ja, ist es, glaube ich, heutzutage von Anfang an ganz klar, dass sponsorenseitig, investorenseitig geschaut wird, okay, wir gehen davon aus, das Projekt, das Einzelprojekt wird gebaut, wird in Betrieb genommen und je nach Marktlage und je nach auch Strategie überlegt wird, wie man letztendlich es auch schafft, schon in den Kreditverträgen oder Finanzierungsverträgen dafür zu sorgen, dass auch die Möglichkeiten bestehen, Projekte, Einzelprojekte oder auch ganze Portfolien so gut wie möglich verkauft werden könnten. Und das ist, glaube ich, ja schon ein Thema, was aus der Akquisitionsfinanzierungswelt da ein ganz klassisches Instrument ist und da jetzt als erstes Eingang gefunden hat. Ich würde nicht davon ausgehen, dass es sozusagen Covenant-Light-Produkte gibt, die komplett übernommen werden. Aber es ist schon so, dass die Projektfinanzierungen in jeglicher Hinsicht auch aufgrund der anderen Finanzierungen, die Investoren im Akquisitionsbereich getätigt haben, vielleicht auch im Immobilienfinanzierungsbereich getätigt haben, letztendlich da ja zugunsten der eigenen Position natürlich eingebracht werden in die Finanzierungsdokumente.
Ich habe anders als wenn Finanzinvestoren ein Unternehmen kaufen, das in der Regel ja schon einen Cashflow erwirtschaftet, bei vielen Infrastrukturprojekten doch eigentlich zwei Phasen. Ich habe die Phase des Bauens, auch eine Hochrisikophase, und ich habe die Phase des Betreibens. Da ist das Risiko dann schon deutlich geringer. Wird das typischerweise getrennt oder finanziert man das aus einer Hand?
Ja, das ist auch wieder, glaube ich, leider so zu beantworten, dass es sowohl als auch gibt. Es gibt natürlich Finanzierungen, die wir des Öfteren sehen, die beide Lebenszyklen eines solchen Projekts abdecken. Ja, da wird jetzt sozusagen nicht unterschieden zwischen der Bau- und der operativen Phase im Sinne von, dass das da komplett getrennt wird, sondern es wird sozusagen mit einer Finanzierungsdokumentation für beides letztendlich vorgesorgt. Und es führt auch dazu, dass wir sicherlich während der Bauphase ein anderes Paket an Terms haben, an Vertragsgestaltungen haben, die sich vielleicht dann ab der Betriebsphase ändern. Das liegt, wie du es schon vorgezeichnet hast, daran, dass natürlich das größte Risiko in der Bauphase liegt. Solange, weil da das ganze Kapital eingebracht werden müssen, um überhaupt das Projekt zum Leben zu erwecken. Und man kann sich vorstellen, dass da natürlich, was derzeit durch Bau, regulatorischen Wandel oder auch geopolitische Situationen immer Risiken drinstecken, bis das Projekt steht. Und natürlich ab Betrieb und Funktionalität des Projekts können die Cashflows erwirtschaftet werden. Und dadurch ist natürlich auch die Risikoposition geringer, weswegen es sicherlich da auch Öffnungsklauseln gibt, die dazu führen, dass ab Betrieb die Covenants, die Möglichkeiten der Investoren, vielleicht auch Dividenden rauszunehmen, da eher in Richtung Investoren tendieren. Und dass es eine komplette Trennung gibt zwischen Bauphase oder Contracting-Phase, also sprich sogar vielleicht sogar noch einen Schritt davor, kennen wir auch. Da ist es in der Tat getrennt, dass wenn Projektentwickler mit ihren Relationship-Banken oder auch Fonds gerade in dem Bereich Strukturen aufsetzen, sodass sie relativ schnell an Fremdkapital kommen, um die Projekte in den Betriebsmodus bringen zu können und es dann, sobald diese in Betrieb sind, nochmal refinanziert werden durch ein größeres Konsortium, um einfach letztendlich da zwei verschiedene komplett getrennte Stränge zu haben. Ich würde sogar noch hinzufügen, dass es eine dritte Variante gibt, die wir schon gesehen haben und auch derzeit sehen, dass wir aufgrund der Plattformfinanzierungen sowieso verschiedene Kreditlinien haben, die sich über die Phase des Baus kümmern und dann automatisch in Termloan Facilities übergehen und letztendlich dadurch durch eine große Finanzierung automatisch selbst refinanziert werden können, ohne dass man nochmal eine extra Dokumentation dafür aufsetzt oder irgendwie ein anderes Konsortium benötigt, sondern das kann man alles über diese Plattformfinanzierung eigentlich ziemlich charmant ja auch abdecken.
Ein bisschen meine nächste Frage, nämlich nach den Finanzierungsinstrumenten, die tatsächlich genutzt werden. Du sprichst immer von Krediten. Grundsätzlich kann man sich ja auch vorstellen, dass das über den Kapitalmarkt abgebildet wird. Bei den Risikopositionen, die du beschrieben hast, ist sicherlich auch denkbar, dass man da im Kapitalstrang etwas mehr Richtung Eigenkapital geht. Also sprechen wir über PIC-Notes oder andere Messstrukturen. Ist sowas üblich oder wird das tatsächlich ganz klassisch in Equity und dann irgendeine Form von Fremdkapital, ob jetzt Limited, Non-Recourse oder was auch immer, unterteilt?
Ja, ich glaube, die Mehrheit besteht schon aus, in dem Sinne, normaler Kreditfinanzierung. Es ist natürlich dann, glaube ich, ab einem gewissen Punkt gibt es dann die Möglichkeit, gerade bei Plattformfinanzierungen und einer gewissen Größe an Projekten, die in Betrieb sind, die dann gut auszupreisen am Kapitalmarkt. Vielleicht sind es auch Private Placements. Da gibt es, haben wir schon verschiedene Möglichkeiten gesehen, da das zu strukturieren. Ja, wir haben auch für die Situation, die ich gerade beschrieben hatte mit den Entwicklern, auch Dinge gesehen, wo man gefühlt Unitranche reingeht direkt und schaut, wie man die Projekte des jeweiligen Entwicklers da voranbringt. Und dann hat man aber auch komplett getrennte Senior- und Junior-Finanzierungen gesehen. Das kommt, um ehrlich zu sein, sehr auf den Sektor an. Und auch gerade was jetzt vielleicht Projektentwickler anbetrifft, wo nochmal Eigenkapital finanziert werden sollte über FK, da gibt es total viele Unterschiede, auch in der Strukturierung. Und auch wir sehen jetzt ja verschiedene neue Technologien, Battery Storage. Ja, wir hatten neue Businessmodelle, die entstanden sind durch die Ladeinfrastruktur. Da wird es automatisch immer nochmal Neuerungen geben und vielleicht auch neue Strukturen. Und auch neue Bedürfnisse, weil letztendlich die Strukturierung ist natürlich auf die Idee oder auch Flexibilitätsanforderungen des Investors, ja, in der jeweiligen Situation. Deswegen glaube ich, gibt es gängige Strukturen. Die gängigste ist natürlich einfach Senior Debt bei einer klassischen Projektfinanzierung. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben ein LBO, eine Akquisitionsfinanzierung in Bezug auf ein Infrastruktur-Asset, dann sind wir in der LBO-Welt und dann hat man, glaube ich, den bunten Strauß an Möglichkeiten, wie man das strukturieren könnte, rein von den Kreditlinien her, ja.
Das ist ein gutes Stichwort mit den Investoren. Lass uns mal ein bisschen angucken, wer eigentlich auf der Equity-Seite unterwegs ist. Also ich erinnere mich noch ganz gut, vor vielleicht 20 Jahren waren Public-Private Partnerships enorm, ja, ich will gar nicht sagen in Mode, aber in der Diskussion, so wahnsinnig viel passiert ist da gar nicht. Jetzt haben wir enorme Investitionserfordernisse. Wir haben den Staat, der substanziell Geld bereitstellt, aber jeder weiß, das wird nicht reichen und wird vermutlich auch nicht alles über den Fremdkapitalhebel zur Verfügung gestellt werden können. Gib uns mal ein bisschen eine Idee, wer ist da tatsächlich auf der Equity-Seite aktiv und wie arbeiten vielleicht auch tatsächlich Staat und Privatwirtschaft zusammen?
Ja, gern. Die Strukturen, die wir jetzt derzeit sehen oder die Initiatoren solcher Projekte sind im Wesentlichen natürlich jetzt mittlerweile Finanzinvestoren, ja, auch PE-Häuser, die sich natürlich aufgrund der einerseits Diversifikation ihrer eigenen Portfolien als auch natürlich aufgrund dieser sozusagen Investitionswelle, und das heißt natürlich auch in so einer Situation, dass es überall Opportunitäten gibt, die man natürlich auch nicht auslassen möchte. Gerade hier Standort Deutschland ist, glaube ich, in allen Medien, glaube ich, jeden Tag nachzuvollziehen, dass sich etwas ändern muss, ändern soll und auch gewisse Trends hier sich auch jetzt entwickeln, weshalb natürlich Investoren hier immer noch mal genauer drauf schauen, welche Möglichkeiten es hier gibt. Aber wir haben die Projektentwickler, ich glaube, das ist die klassische Form bei den EK-Investoren, die sich überlegen, okay, ich möchte solche Projekte aufsetzen, entwickeln und dann im Zweifel vielleicht abverkaufen. Dann haben wir die großen Finanzinvestoren, die sich fragen, wie gerade angesprochen, das Portfolio zu diversifizieren oder auch gezielt in den Infrastrukturbereich noch mehr investieren zu wollen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, das Thema ÖPP bzw. PPPs, Public Private Partnerships. Ja, das ist in der Tat sicherlich vor schon längeren Stück sehr, sehr, gerade bei Autobahnfinanzierungen in dem Bereich, die klassische Struktur gewesen. Wird auch, glaube ich, derzeit nochmal sehr stark diskutiert, ob das einen Revival gibt zu diesem Thema in Bezug auf die 500 Milliarden Investitionsvolumen, ob das eine Struktur wäre, die da wieder ins Leben gerufen wird. Das gibt es derzeit immer noch. Aber das sehen wir jetzt eher bei Bau von neuen Schulen, Universitäten oder einen entsprechenden Campus für diese Einrichtungen. Da gibt es das schon noch alles, aber das ist sozusagen in der Welt, wo wir uns bewegen, eigentlich die totale Ausnahme. Ja, und es könnte sicherlich eine Struktur sein. Wir haben jetzt aus unserer Sicht ist es wahrscheinlich aufgrund der Situation bei den Autobahnen und den Strukturen, die dann doch nicht aufgrund mangelnder vielleicht Wirtschaftlichkeit, Transparenz, wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, aus unserer Sicht, dass es das wird. Aber bleibt abzuwarten, wie da die Gespräche, glaube ich, da auf Bundesebene, höchster Ebene da letztendlich ablaufen werden, ja.
Also ich glaube, wenn ich das kurz ergänzen kann, dass angesichts des nun wirklich sehr hohen Investitionsbedarfs im Infrastrukturbereich, schauen wir uns nochmal an, Digitalisierung, Energiewende, Sanierung von Verkehrswegen, dass PPP-Modelle in Zukunft durchaus wieder an Bedeutung gewinnen können, insbesondere wenn öffentliche Haushalte zunehmend wieder unter Druck geraten. Und meine Marktwahrnehmung ist eigentlich auch, dass private Investoren weiterhin Interesse zeigen an langfristigen, stabilen Infrastrukturinvestitionen, insbesondere im Bereich Energie, Verkehr. Gleichwohl ist es, Tom, du hast es ja gerade auch gesagt, so, dass PPP im Bereich Infrastruktur derzeit sicherlich nicht die Regel ist, aber punktuell möglich. Ich denke insbesondere bei Großprojekten, innovativen Vorhaben oder wenn die öffentlichen Mittel doch mal knapp sind. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass in den kommenden Jahren der Anteil an Public-Private Partnerships wieder steigen könnte, wenn der Investitionsdruck weiter zunimmt. Und dann auch die Vorteile dieser Modelle wieder stärker genutzt werden können.
Okay, interessant. Also auf der Equity-Seite könnte es da zu Kooperationen kommen. Auf der Debt-Seite ruft man auch schnell nach dem Staat. Gucken wir uns vielleicht mal an, wer ist denn da als Kreditgeber oder breiter als Fremdkapitalgeber aktiv? Tom, was sind da die wesentlichen Spieler? Spielt der Staat eine Rolle?
Jein. Also ich glaube, die wesentlichen Spieler auf Kreditgeberseite sind natürlich Banken und Debt-Funds. Das ist definitiv klar. Ja, also ich glaube, das sind die zwei Marktteilnehmer, die sich letztendlich auch in dem Bereich am besten auskennen. Natürlich haben wir auch neben den kommerziellen Banken auch Förderbanken, das ist auch klar, die da mit unterstützen. Es gibt sicherlich auf Kreditgeberseite, je nachdem wie lang die Laufzeit der entsprechenden Finanzierungen ist, denn nicht nur, weil das Projekt vielleicht auf 20, 25 Jahre geplant ist, heißt das, dass die Finanzierung natürlich so lang gesized werden muss von der Länge des Kreditrahmens her, sondern es kann natürlich auch sein, und das ist ja eher der Trend, dass man doch kürzere Laufzeiten hat und dann eher mal noch eine Refinanzierung hätte des eigentlichen Projekts, sodass man sich fragt, institutionelle Investoren spielen da immer eine Rolle. Wir haben natürlich auch multilaterale Investoren, also in Richtung der Europäischen Investmentbank. Und wir haben natürlich auch klar den Anleihemarkt und Investoren in diesem Bereich. Also da kommt es auch letztendlich darauf an, wie sagt man so schön, wie die Assetklasse schon durchdekliniert wurde. Das heißt, reden wir von einem Projekt im Solarpark oder reden wir von einer Assetklasse, die eigentlich sich gerade erst findet, ihre Strukturen findet und je nachdem, glaube ich, wird man auch nur gewisse Kreditgeber überzeugen können, mitzuspielen. Und wie wir alle wissen, gibt es Häuser, die sind flexibler oder Kreditgeber, die sind flexibler oder es gibt ja Marktteilnehmer, die leider nicht so viel Flexibilität mitgehen können. Ja, das hat auch immer was mit dem Pricing zu tun und oder auch Auswirkungen, besser gesagt, auf das Pricing. Und dann, glaube ich, muss man ja in der Tat den richtigen Kapitalgeber für sich dann finden. Ja, aber ich sehe tagtäglich Banken und Debt Funds ja, als die bei mir vorwiegend auftretenden Kreditgeber oder Fremdkapitalgeber, besser gesagt. Ja.
Kann ihm nur zustimmen. Also Debt Funds können gegenüber Banken höhere Leverage ermöglichen, vielleicht auch flexiblere, weniger restriktive Covenants anbieten, vielleicht auch schneller agieren. Dafür sind die Finanzierungskosten dann vielleicht in der Regel etwas höher, aber für Unternehmen mit speziellen Herausforderungen, komplexen Situationen können Debt Funds daher auch eine attraktive Alternative zur Bankenfinanzierung sein. Und ich glaube, dass das durchaus auch in den Blick genommen wird von diesen Marktteilnehmern.
Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was zum Thema Pricing sagen. Also sagen wir mal, das, was ich klassisch kenne, die Infrastrukturbonds, die sind nicht sehr hoch gepreist. Also da ist man ja auch bei den Investoren, die das kaufen, ist man ja im Grunde genommen froh. Man hat eine sichere Anlage und wenn man 100 Basispunkte über Bund ist, dann ist das schon sehr, sehr schön. Damit geben sich die Debt Funds in der Regel ja nicht zufrieden. Also was sind das für Anwendungsfälle und über welche Strukturen, welches Pricing, aber auch welche Laufzeiten und vielleicht auch Eingriffsrechte sprechen wir da, wenn Debt Funds wirklich aktiv werden?
Ja, also ich glaube, der eine vorhin schon geschilderte Fall, wo wir vermehrt Debt Funds sehen, ist natürlich die Frage, okay, wie können wir eigentlich so eine Brückenfinanzierung aufbauen? Ja, es ist sozusagen ein spezielles Produkt und ein gewisser Zeitrahmen, wo wir die Bauphase von der Betriebsphase rein aus finanzierer Sicht trennen. Das heißt natürlich, der Hochrisikobereich während der Bauphase wird dann wäre zum Beispiel ein Produkt, was da total Sinn ergibt. A, hat man die Schnelligkeit durch den Debt Fund einfach auf Projekte, die wir sozusagen sponsorenseitig realisieren will, relativ schnell umzusetzen. Ja, dass sozusagen auch das ganze Setup relativ schnell steht, führt dann im Zweifel vielleicht auch dazu, dass das aufgrund, wie wir es wissen, Schnelligkeit, einfache Handhabbarkeit, da dadurch natürlich auch das Pricing über einer normalen Bankenreihenfinanzierung natürlich liegt. Ja, jetzt haben wir einen Zeitraum, vielleicht Bauphasen, würde ich mal sagen, 1 bis 3 Jahre. Und das wird dann natürlich dann abgelöst durch eine klassische Bankenfinanzierung danach, die einen viel, viel längeren Zeitraum hat. Ja, vielleicht 6 und 12 Jahre, je nachdem, was es für ein Projekt ist und wo wir dann in dem, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, in dem risikoärmeren Bereich sind. Wir haben Cashflows, das Projekt ist in Betrieb und können dadurch natürlich auch, was die Bankenfinanzierung anbetrifft, eigentlich aus Sponsorensicht auch für diese Phase wiederum ein besseres Pricing rein für den Bankenkredit letztendlich erzielen. Ja.
Wie lebendig ist der Markt denn aktuell? Was seht ihr an Dealflow und kann man das vielleicht auf Sektoren ein bisschen aufschlüsseln?
Ja, also ich glaube, der Markt ist insgesamt sehr, sehr lebendig. Das beginnt bei der entsprechenden M&A-Aktivität, die einfach im Infrastrukturbereich gerade immer noch relativ gut ist. Ja, also ich glaube, wenn es gerade große Transaktionen gibt, dann sind die auch vor allen Dingen im Infrastrukturbereich, was natürlich dann auch entsprechend da auf einer gewissen Akquisitionsfinanzierungsseite auch eine Auswirkung hat. In der klassischen Projektfinanzierung beziehungsweise der klassischen Infrastrukturfinanzierungsseite gibt es da auf alle Fälle auch Trends. Also es ist alles, was digital ist. Es ist allen klar, das Datencenter ist ein heißes Thema und oder war es jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren. Wir haben natürlich aufgrund der Themen der erneuerbaren Energie Battery Storage Themen. Ja, wir hatten alle negative Strompreise, dann ist natürlich die Frage, okay, wie können wir das irgendwie rein kommerziell auffangen? Das ist natürlich Battery Storage ein Riesenthema, Ladeinfrastruktur. Da hatten wir hatten eine lange Zeit Telekommunikationsinfrastruktur oder, wie ich vorhin schon anklingen lassen habe, auch das Thema Smart Meter. Das ist alles nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern das ist natürlich bezogen hier für uns vom Standort jetzt bei mir Frankfurt aus gesehen natürlich insgesamt Europa. Und glaube ich, es ist insgesamt einfach in allen anderen Jurisdiktionen, Ländern ein bestimmendes Thema, dieses Infrastrukturthema, ja.
Gibt es denn aktuell irgendwo Finanzierungslücken, wo eine Nachfrage besteht, die die Finanzierer aber nicht befriedigen?
Ja, ich glaube, es ist wie immer. In gewissen Sektoren gibt es keine richtige Dynamik. Das war sicherlich auch einfach dem geschuldet, dass sponsorenseitig ist halt eine gewisse Erwartungshaltung vorhanden, wie die Returns aussehen müssten. Und da haben wir natürlich jetzt gerade, wir sehen es alle, Schiene, Straße. Das sind natürlich, glaube ich, Themen, wo wir alle so ein bisschen hinterherhängen. Und es wird auch sein, wie man eigentlich diese Bereiche wieder richtig vielleicht attraktiver gestalten könnte, privatisieren könnte. Wir haben auch auf der Schiene zum Beispiel, wenn man das jetzt mal mit als Beispiel sagt, jetzt neue Plattformen oder sind neue Marktteilnehmer reingekommen, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, wie sie auch EK-Investoren, ausländische, hier in Deutschland vielleicht auch entsprechend platzieren können, um den Nahverkehr mit zu verbessern, das heißt neues Rollmaterial zu finanzieren und ist, glaube ich, dadurch gesteuert, wer da die richtige Struktur findet, um vielleicht Bereiche, die bis jetzt noch nicht so attraktiv waren, vielleicht attraktiv zu gestalten. Ja, das kann natürlich auch flankiert werden durch Steueranreize oder Abschreibungssituationen, die das sozusagen begünstigen würden. Regulatorische Themen werden immer einen Einfluss haben können oder könnten eingesetzt werden. Das spielt alles so ein bisschen zum Ausgangspunkt zurück. Ja, wo, glaube ich, viele Marktteilnehmer auch noch sich überlegen, welchen Trend oder welchen Themen sie folgen, in Abhängigkeit von den dann eigentlichen, den 500 Milliarden flankierten Instrumenten. Ja, also das ist, glaube ich, da wird ein entscheidender Punkt sein, wo alle genau schauen werden, was passiert oder was halt vielleicht nicht als Instrument kommt.
Da wird man sicher auch ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Nicht alles, was da angepackt wurde, hat auch funktioniert. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu dir, Hauke. Du kommst dann ins Spiel, wenn es nicht funktioniert hat. Erzähl uns mal ein bisschen, was geht denn schief und wie geht man auf der Finanzierungsseite dann damit um?
Also in der Tat, nicht alle Infrastrukturprojekte können so durchgeführt werden, wie sie geplant sind. Es sind spezifische Risiken, die sich gerade in diesem Segment realisieren können, dann zugleich auch Grund natürlich sind für erhöhte Risikoprämien in diesem Bereich. Also auch durch die Punkte, die das Ganze attraktiv machen, können sie aber natürlich auch zu Risiken realisieren. Allein deshalb, weil Infrastrukturprojekte und deren Finanzierung nicht immer, aber häufig komplexer sind als einfach die klassischen Unternehmensfinanzierungen. Und ehrlich gesagt auch schlicht meist, wir haben schon darüber gesprochen, eine längere Laufzeit haben, während der sich Risiken dann auch realisieren können. Welche können das sein? Spezifisch bei Infrastrukturprojekten, politische, regulatorische Unsicherheiten wie Genehmigungshürden, Umweltauflagen, ganz häufig Bau- und Betriebsrisiken. Das haben wir in den letzten Monaten auch gerade im Bereich erneuerbare Energien wahrgenommen, dass gerade bei neuen Technologien, die eingesetzt werden, es längere Bauphasen gibt, gegebenenfalls mit Verzögerungen, wenn es eben zu technischen Schwierigkeiten kommt, sich der Hochlauf dann verzögert, was wir zum Beispiel gesehen haben bei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Auch im Bereich Wasserstoff ist es bekannterweise ja zu Verzögerungen gekommen oder kommt es weiter zu Verzögerungen beim Hochlauf. Also diese zeitlichen Verzögerungen, verbunden mit ohnehin langen Planungs- und Bauphasen, sind für sich genommen relevante Bau- und Betriebsrisiken. Dann ist natürlich die Frage, inwiefern stößt das Projekt auch auf die erwartete Nachfrage. Also die Marktrisiken gibt es natürlich, insbesondere im Bereich dann neuer Technologien. Und du hast es angesprochen, schlicht finanzielle Risiken. Die Finanzierung von Infrastrukturprojekten und die Rückzahlung ist abhängig vom projektgenerierten künftigen Cashflow. Das heißt, das Projekt muss tatsächlich in Betrieb gesetzt werden können, um eine Rückzahlung zu ermöglichen. Wir haben verschiedentlich gesehen, dass in Situationen, in denen das Projekt sich verzögert hat, dann die Cashflows nicht wie erwartet generiert werden konnten und am Ende sich herausstellte, dass aufgrund technologischer Überholung das ganze Projekt am Ende weitaus weniger werthaltig war und auch Sicherheit nicht mehr werthaltig waren, weil sich hier eben nicht die erwarteten Cashflows generieren konnten und aufgrund der Verzögerung das Ganze auch technisch überholt war und das Projekt dann am Ende gescheitert ist. Also das sind natürlich Extremszenarien, aber man muss sich bewusst sein, dass man in diesem Bereich abhängig ist von den Cashflows, die das erfolgreiche Projekt generieren kann. Diese Projekte teilweise ausgestattet sind mit relativ wenig Liquidität und allein aufgrund der technischen Risiken es auch immer sein kann, dass die Entwicklung mit höheren Kosten verbunden ist als erwartet, es zu Covenant Breaches kommen kann und man ist typischerweise mit einer ganzen Reihe von Partnern, Beteiligten in diesem Segment zu tun hat, die jeder für sich auch mit Risiken verbunden sind. Und man muss sicher sein, dass jeder Beteiligte hier die Möglichkeiten und finanzielle Leistungsfähigkeit mitbringt, um das Projekt auch gemeinschaftlich dann umsetzen zu können. Auch da haben wir in den letzten Monaten Situationen gesehen, wo dann ein relevanter Beteiligter aufgrund der eigenen Situation ausgefallen ist und das zu Risiken für das Gesamtprojekt geführt hat. Wenn es dann tatsächlich zu finanziellen Engpässen kommt, kommen wir dann, Bastian, du hast es angedeutet, als Restrukturierer ins Spiel und überlegen uns, wie insbesondere eine finanzielle Restrukturierung aussehen kann, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, neben operativen Maßnahmen. Und da reden wir natürlich in erster Linie dann über eine Nachjustierung der Finanzierungsverträge, also Mend and Extend, Waiver, sofern es zu Verletzung der Finanzkennzahlen gekommen ist, um Kündigungsrechte zu vermeiden, dann bei zeitlichen Verzögerungen insbesondere eine Nachjustierung von Meilensteinen oder der Tilgungsplanung. Diese Dinge setzen wir dann um im Rahmen der finanziellen Restrukturierung und teilweise ist es aber eben auch nötig, dass gesellschafterseitig oder finanziererseitig jemand nochmal Fresh Money nachgeschossen wird, um das Projekt trotz zeitlicher Verzögerungen umzusetzen, die Mehrkosten zu decken und eine Sanierung dann auch zu ermöglichen.
Das sind ja im Grunde genommen genau die Ansätze, die man aus dem Corporate-Segment und dem Geschäft der Finanzinvestoren auch kennt. Ja. Auch für den Fall, dass man sich nicht einigt. Also können Projekte auch die ganz klassischen Sanierungsverfahren durchlaufen?
Die Projekte können auch die klassischen Sanierungsverfahren durchlaufen, wobei natürlich, das ist uns bei verschiedenen Situationen im letzten Jahr sehr klar geworden, allein aufgrund der Vielzahl der Beteiligten und der Wirkung, die Verfahren als solche haben, es immer vorzugswürdig ist, wenn man eine konsensuale Lösung mit allen beteiligten Parteien erreicht, allein um hier ja sagen die Unterstützung von allen Beteiligten weiterhin zu sichern und zu vermeiden, dass es zum Beispiel aufgrund eines auch gerichtlichen Sanierungsverfahrens, was ja möglich ist, dazu kommt, dass einzelne Parteien sich lossagen, das Verfahren dann nicht weiter unterstützen, ihre eigenen Risiken so einschätzen, dass sie sagen, sie können das Projekt nicht weiter begleiten. Und das ist aufgrund der Vielzahl der Beteiligten schon ein erhebliches Risiko. Aber gleichwohl haben wir auch gesehen, wie Projekte durch gerichtliche Verfahren erfolgreich gegangen sind und zum Beispiel im Rahmen einer Eigenverwaltung von Leuten, die sich sowohl mit Restrukturierungen als auch zum Beispiel mit erneuerbaren Energien, in dem Bereich waren wir da unterwegs, ausgehen, sehr erfolgreich saniert werden können und auch Vertragspartnern das mitgehen und eine Betriebsfortführung erreicht werden kann und ein Projekt im Rahmen eines solchen Verfahrens durchaus erfolgreich neu aufgestellt werden kann.
Wenn wir nochmal die Analogie zu den Finanzinvestoren im klassischen LBO-Geschäft bemühen, da ist es ja durchaus vielleicht nicht üblich, aber schon vorgekommen, dass insbesondere die Debt Funds dann auch die Schlüssel übernehmen und am Ende das Unternehmen als Eigentümer weiter betreiben. Kommt das bei Infrastrukturprojekten auch vor?
Das kann bei Infrastrukturprojekten auch vorkommen, wobei wir jetzt in der Vergangenheit eher die Situation gesehen haben, dass dann versucht wurde, durch die Ausübung von Eintrittsrechten, dass die Projekte dann auch eher dritten, neuen Partnern zu überantworten, statt selbst die Schlüssel zu übernehmen und damit auch sozusagen die Projekt- und am Ende technische Verantwortung zu übernehmen. Da ist, glaube ich, zu Vorsicht zu raten, denn es ist viel Expertise und spezifisches Know-how erforderlich, weshalb man da oft eine gewisse Distanz sieht. Aber also im Prinzip ist das natürlich möglich und rechtlich, strukturell, genauso wie bei anderen Finanzierungen.
Hast du Beispiele, wo man sehen kann, dass es operativ nicht funktioniert hat und dementsprechend dann finanzierungsseitig auch nicht?
Ja, wir hatten vor einigen Monaten eine Situation, in der auch im Bereich erneuerbare Energien es so war, dass der Service Provider, der im Grunde als Generalunternehmer das gesamte Projekt geleitet hat und über den, und das ist dann sozusagen für mich rechtlich relevant, sämtliche Verträge auch gelaufen sind, tatsächlich zwangsläufig aus Gründen, die wenig mit diesem Projekt konkret zu tun hatten, in die Insolvenz gehen musste. Ja. Und dann ist es natürlich der Super-GAU, dass gerade das Unternehmen oder der Service-Provider, bei dem sämtliche Verträge hängen, nicht mehr zur Verfügung steht oder sich die Frage stellt, inwieweit er überhaupt weiter den Betrieb weiter aufrechterhält. Und dann stellte sich die Frage, wie können jetzt die Finanzierer, und das waren in der Situation vor allem Banken, es erreichen, dass dieses Projekt trotz allem fortgeführt wird, indem man den Service Provider komplett auswechselt. Das setzt natürlich voraus, dass man an all diese Verträge kommt, in die Verträge eintreten kann, sie mitnehmen kann und dann mit einem neuen Partner fortsetzen kann, was die Banken vor große Schwierigkeiten gestellt hat. Einmal praktisch, jemanden zu finden, der das relativ kurzfristig in ähnlicher Form oder ehrlich gesagt ja sogar besser und zuverlässiger als der bisherige Service Provider durchführen kann. Zu anderen aber auch rechtlich diese Verträge tatsächlich an sich ziehen und mitnehmen zu können und sie an jemanden neuen übertragen zu können. Die Verträge sehen da teilweise Eintrittsrechte vor. Da stellt sich aber das Problem, dass die, sofern sie an Insolvenz anknüpfen, rechtlich unwirksam sind, sodass man sich sehr genau überlegen muss, für welche Krisenszenarien will man sich wappnen und wie gestaltet man das. Und dann mit anderen Partnern das fortzuführen. Das ist den Banken in dem Fall, den wir beraten haben, tatsächlich gelungen. Das Projekt konnte dann fortgeführt werden.
Okay, also am Ende wirklich ziemlich komplexe Geschichte. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir sehen einen sehr lebendigen Markt bei Infrastrukturprojekten mit durchaus auch, wenn ich das richtig verstehe, ein paar neuen Herausforderungen, was die Finanzierung anbelangt in Bezug auf Laufzeiten, Flexibilität, Strukturierung. Wenn wir mal nach vorne gucken, Tom, vielleicht zum Abschluss, sehen wir in, sagen wir mal, 10 Jahren eine deutlich diversifiziertere Finanzierungslandschaft in der Infrastrukturfinanzierung als heute, mit vielleicht auch Spielern, die heute noch gar nicht am Markt sind?
Ja, davon würde ich ausgehen, weil letztendlich sind wir in dynamischen Märkten tätig und auch das Thema Debt Funds war vor 10 Jahren, 15 Jahren auch sicherlich noch ein Thema, was gerade begonnen hat und wird sich auch in gewisser Weise vielleicht auch nochmal weiterentwickeln in irgendeine andere Richtung, die wir uns vielleicht auch noch nicht vorstellen. Aber davon gehe ich schlicht und ergreifend aus, dass wir natürlich auch strukturierungsseitig als auch vielleicht bei den wesentlichen Teilnehmern im Markt auch nochmal woanders landen werden in 10 Jahren, als es jetzt gerade der Fall ist. Ja, das wird sich, glaube ich, alles entsprechend auch in gewisser Weise organisch weiterentwickeln und auch den entsprechenden Trends dann automatisch folgen.
Das heißt aber auch, wenn wir neue Spieler sehen, sowohl auf der Equity-Seite als auch auf der Debt-Seite, dann braucht das eine gewaltige Lernkurve. Vielleicht, Hauke, kannst du zum Abschluss nochmal den Investoren auf beiden Seiten ein paar Dinge mitgeben, wie man das Risiko vielleicht schon von Beginn an nicht ausschalten, aber so weit wie möglich minimieren kann, damit du im Idealfall am Ende gar nicht arbeiten musst.
Genau, was man im Grundsatz natürlich allen wünscht, die sich im Bereich Projekt oder Infrastrukturprojekte engagieren. Also ich glaube, die Lessons learned in dem Bereich sind, komplexe Infrastrukturprojekte erfordern eine sehr sorgfältige Planung, insbesondere dann, wenn es um neue Technologie geht, die entsprechende technische Expertise, sehr zuverlässige Partner und eine umfassende Risikoanalyse. Auch bezüglich der verschiedenen Beteiligten, mit denen man in komplexen Strukturen zusammenarbeitet. Gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, wo sich, ja, glaube ich, eine Vielzahl von Risiken dann realisieren können. Und dann wirklich auch bei der Umsetzung in der vertraglichen Gestaltung sicherstellen, dass man Handhabe hat, Projekte auch in Krisensituationen anzupassen, weiter umzusetzen, gegebenenfalls mit neuen Beteiligten, auch indem man Sorge dafür trägt, dass man Projekte nachjustieren und gegebenenfalls an neue Partner übertragen kann, wenn sich das bisherige Setup nicht bewährt. Ich glaube, das sind Dinge, die man im Vorfeld beachten sollte. Und ich glaube, wirklich eine sorgfältige Planung und Prüfung aller Beteiligten ist wirklich key.
Ja, es ist ein komplexes Thema, aber es geht auch um viel Geld, so dass man sich sicherlich auch ein bisschen Sorgfalt vorab leisten kann. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Es ist sehr interessant und war sehr spannend, eure Erfahrungen dazu zu hören. Von daher ganz herzlichen Dank für eure Einschätzungen. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com